für den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht.
Hallo, hier ist Radio X und jetzt kommt die Sendung Forum Gegenstandpunkt. Ihr werdet jetzt die Sendung Forum Gegenstandpunkt hören. Diese Sendung ist an jedem zweiten Montag, am ersten und dritten Montag im Monat zu hören. Und wir werden uns heute, wie es der Name schon andeutet, Forum Gegenstandpunkt mit einigen abweichenden Argumenten beschäftigen. Wir werden also heute nicht die herrschende Meinung bedienen, sondern einiges anmerken, was sonst nicht in den Zeitungen steht, was sonst nicht zu hören ist. Also hier in Gegenstandpunkt, im Forum Gegenstandpunkt heute. Und ja, wir haben uns überlegt, wir werden heute in dieser Sendung Forum Gegenstandpunkt ja keine Tipps geben können für Leute, die eine Stiftung in Liechtenstein haben. Die brauchen also heute keinen Tipp erwarten. Nein, wir werden uns mit einigen Themen beschäftigen, die in letzter Zeit in der Presse und im Fernsehen sehr prominent waren, sehr deutlich im Vordergrund standen. Und zwar, wir wollen uns beschäftigen mit dem, was in Ludwigshafen passiert ist, ein Großbrand. Wir wollen uns beschäftigen damit, was passiert ist, nachdem der türkische Ministerpräsident Erdogan in der Bundesrepublik Deutschland war. Und zur Einführung vielleicht einige Anmerkungen. Also, in Ludwigshafen gibt es einen Großbrand. Ein Haus brennt ab. 9 Leute sterben dabei, Kinder, Frauen. Die normale Reaktion auf eine solche Nachricht wäre Betroffenheit, Bedauern. Und auch, ja sicher, das kommt vor. Aber was ist eigentlich auffällig? Dieser Brand ist ein Politikum. Dieser Brand ist sofort auf der höchsten politischen Ebene angesiedelt. Dieser Brand wird behandelt als eine politische Angelegenheit höchster Güte, die in Fernsehen und Rundfunk, in Zeitungen und Zeitschriften behandelt wird, als ein politisches Problem, als eine politische Angelegenheit, die von den höchsten Stellen, von Ministerpräsidenten und von Ministern behandelt wird. Und zwar, warum? Das ist sofort jedem klar, weil diejenigen, die dort gewohnt haben und diejenigen, die dort verbrannt sind, weil diese Bewohner Türken sind. Sofort hat sich Ministerpräsident Beck von Rheinland-Pfalz nach Ludwigshafen begeben und hat sofort eine erste Stellungnahme am Brandort abgeben können, nämlich noch bevor überhaupt die Polizei ihre Ermittlungen aufnehmen konnte, es gebe keine Anzeichen für einen ausländerfeindlichen Hintergrund. Das ist eine Stellungnahme, die sofort ein offizielles Zeichen setzt. Ein Zeichen, dass bei diesem Brand es um eines geht, es geht darum, bei diesem Brand soll das Nachdenken eine Debatte einleiten, und zwar eine aufgeregte Debatte, die sich um Ausländerpolitik, um Integrationspolitik in Deutschland dreht und b, um die deutsch-türkischen Beziehungen. Und zwischen beiden werden auch noch laufend Zusammenhänge aufgemacht. Heinz.
Ja, ich will mal so rum einsteigen. Diese vom Andreas zitierte Äußerung von dem Beck. Keine Anzeichen für einen ausländerfeindlichen Hintergrund. Die sind ja der unschlagbare Beleg dafür. Bei diesem Fall, 9 Türken verbrennen in einem Haus in Deutschland, bei diesem Fall hält jeder einen fremdenfeindlichen Anschlag zumindest für denkbar. Ob das jetzt ein Unfall war oder ein fremdenfeindlicher Anschlag. Bei normalen Unfällen, naja, da wird halt der Unfallursache nachgegangen. In dem Fall ist es so, die Möglichkeit, dass da mal wieder die deutschen Rechtsextremisten zugeschlagen haben könnten, diese Möglichkeit, die sieht jeder. Zuzutrauen wäre es deutschen Ausländerfeinden. Und bitte sehr, es ist ja alles schon vorgekommen. Das ist im öffentlichen Gedächtnis dann verbunden mit gewissen Ortsnamen, also zum Beispiel Solingen. Und außerdem führen die einschlägig interessierten Stellen ja laufend Statistiken über die laufenden ausländerfeindlichen Übergriffe und kommen da durchaus auf Zahlen im Hunderter- oder Tausender-Bereich. So, also jeder hält es für möglich, dass da deutsche Rechtsextremisten am Werk waren. Daher kommt ja auch immer das Dementi. Nein, bisher keine Anzeichen dafür. Und solange dieses Dementi gilt, gibt es sowas wie ein großes Aufatmen in Deutschland. Ja, Gott sei Dank, bisher keine Anzeichen dafür, dass da deutsche Rechtsextremisten am Werk waren. Das finde ich in einem Sinne merkwürdig. Ich finde es merkwürdig, dass die hiesigen Meinungsführer ganz selbstverständlich deutsche Ausländeranzünder unter der Rubrik Schande für Deutschland führen. Sie sagen ja, Gott sei Dank, die waren es nicht. Wenn sie welche gewesen wären, müsste man sich als Deutscher offenbar dafür schämen. Das Merkwürdige daran ist, wenn man wissen will, wo Ausländeranzünder ihr Motiv herhaben, diese Deutschen, die da offensichtlich ein Übersoll an Deutschsein absolvieren, da wäre es doch viel naheliegender, eben Deutschland und die deutsche Ausländerpolitik als den Nährboden solcher rechtsextremen Taten zu verdächtigen. Und wenn man dem Verdacht nachginge, dann käme man ja auch auf die folgenden Indizien, die ihn zur Gewissheit machen. Es gibt bei jedem Staat, wie demokratisch er auch immer verfasst sein mag und wie weit entfernt von faschistischen Versuchungen, bei jedem Staat gibt es ganz regulär und ganz selbstverständlich die Scheidung von Inländern und Ausländern. Das ist nicht bloß irgendeine Metapher, sondern das ist eine ganze umfangreiche Gesetzeslage, die das jeweils zuständige deutsche oder sonstige Gewaltmonopol da erlässt. Und das ist ja immerhin nicht weniger als die ganz fundamentale Grundsatzfrage, die da aufgeworfen und so oder so herum beantwortet wird. Wer darf sich überhaupt in Deutschland aufhalten? Wer ist da zu Recht und wer ist zu Unrecht und gehört sich entfernt? Diese Scheidung von Inländern und Ausländern und die Fortsetzung, wer darf sich hier aufhalten und wer nicht, das ist doch ganz offensichtlich der Hintergrund, dass sich Rechtsextremisten daran machen und auf eigene Faust und gewissermaßen privat diese Frage beantworten und dann Türken nachsteigen oder im Extremfall sogar Türken umbringen, als Fremde, die sich hier zu Unrecht aufhalten. Nächster Hinweis. Wegen der staatlichen Ausländerpolitik und weil die darüber entscheidet, wer sich auf dem Staatsgebiet, sagen wir der Bundesrepublik Deutschland, zu Recht aufhalten darf. Wegen dem ist es also ein Privileg, dass Deutsche haben, dass sie sich im Unterschied zu Ausländern hier legal aufhalten dürfen. Das Privileg, naja, das ist eben nur eines im Vergleich zu Ausländern, bei denen es noch ganz darauf ankommt, welche Entscheidung die hiesige Obrigkeit über sie fällt, ob sie da sein dürfen oder nicht dürfen. Ansonsten ist das Privileg, dass man als Deutscher nicht aus Deutschland rausgeschmissen werden darf. Naja, das ist sowas von wenig wert. Ist ja vollkommen egal, was die Deutschen, die sich hier legal aufhalten dürfen, ansonsten, sagen wir mal, materiell gesehen, von ihrem Aufenthalt in Deutschland haben. Das Privileg gegenüber den Ausländern, sie dürfen nicht abgeschoben werden. Das haben sie allemal. Und für dieses Privileg, andererseits, vereinnahmt die deutsche demokratische Staatsgewalt ihre eigenen Untertanen, die Deutschen, gleich so profund, dass sie von denen, weil die Deutsche sind, eine unumschränkte Loyalität zur deutschen Staatsgewalt erwartet. Deutsch sein und für Deutschland sein ist in der Erwartungshaltung der deutschen Obrigkeit ein und dasselbe. Und genau das vermisst die deutsche Obrigkeit bei Ausländern. Sie wendet gewissermaßen das, was sie von Deutschen erwartet, bedingungslose Loyalität, auf Ausländer an, unterstellt, dass Ausländer zunächst einmal eine bedingungslose Loyalität zu ihrer jeweiligen Heimatnation aufbringen. Und wenn sich Ausländer dann in Deutschland aufhalten, dann nur aus gewissermaßen, also in diesem Kontext dann niederen Motiven, nämlich aus opportunistischer Berechnung, hierzulande meinetwegen an Geld oder an Arbeit zu kommen. Und das ist im Lichte der staatsbürgerlichen Grundsatzfrage, Deutsch sein ist gleich für Deutschland sein, ein Mangel, den die Ausländer so leicht nicht abstreifen können. Der Verdacht, der ihnen gegenübergebracht wird, sie würden Deutschland nicht lieben, sondern instrumentalisieren. Nächster Hinweis. Wo es die Rechtsradikalen denn wohl herhaben könnten. Das, was die deutsche Obrigkeit bei Ausländern gar nicht leiden mag, dass die ein instrumentelles Verhältnis zur Nation Deutschland haben, das nimmt sich umgekehrt die Nation Deutschland gegenüber Ausländern allemal heraus, nämlich eine instrumentelle Stellung. Jeder kennt ja die Spruchweisheit, die, glaube ich, der mittlerweile bayerische Ministerpräsident Beckstein mal aufgebracht hat. Und die heißt ungefähr so: Wir dulden in Deutschland nur Ausländer, die Deutschland nützen, aber keine Ausländer, die Deutschland bloß ausnutzen wollen. So war die Sprachregelung von dem Beckstein. Und die deutsche Ausländerpolitik hält sich brutalstmöglich an genau diese Maxime. Sortiert nach Nutzen für Deutschland, gibt es ein munteres Ausländer rein oder Ausländer raus. Ausländer rein, Kapitalbesitzer aus dem Ausland, aber immer. Wenn sich auf gewissen Feldern des Arbeitsmarkts mal eine vorübergehende Lücke auftun sollte in Deutschland, dann werden aus dem Ausland Kandidaten mit einer sogenannten Green Card angeworben. Und früher mal, vor 30, 40 Jahren, gab es sogar mal einen Zustand des Arbeitsmarkts in Deutschland, wo man ausländische Gastarbeiter hereingelassen hat. Also das sind Beispiele für Ausländer rein und Ausländer raus. Naja, die sogenannten Wirtschaftsasylanten, die bloß wegen eines besseren Lebens oder eines Überlebens nach Deutschland wollen, die gehören allemal herausgefeuert. Oder haben wir ja kürzlich erst 2 Monate lang ein entsprechendes öffentliches Schauspiel vorgeführt gekriegt, die sogenannten Kriminellen mit Migrationshintergrund, sofort weg damit. Da war der Kollege Koch aus Hessen der Anleiter in dieser Debatte. Oder seit 9/11 ist es ja auch klar, verdächtige Anhänger einer verdächtigen muslimischen Religion, raus damit. Also das Rein und Raus ist die nächste Anwendung der fundamentalen Unterscheidung von Ausländer in Länder. Daher haben doch ganz offensichtlich die Rechtsradikalen ihr Unterscheidungsbedürfnis, rein oder raus. Also wo ist er denn bloß angesiedelt, der Sumpf, aus dem der sogenannte braune Sumpf seine Inspiration bezieht? Nur andererseits, aufgepasst, eines darf man nicht unterschlagen. Die Ausländerpolitik, sagt unsere Regierung, die wird von der Regierung gemacht und von sonst niemand. Da darf die Regierung sich von niemandem, auch wenn er noch so deutschgesinnt ist, hineinreden lassen. Die Regierung verbietet sich gewissermaßen die Amtsanmaßung von unten, die Rechtsextreme begehen, wenn sie auf eigene Faust sich an Ausländern vergehen. Noch dazu, weil diese Rechtsradikalen die gerade von oben angesagten gültigen Differenzierungen, welche Ausländer uns nutzen und welche uns bloß ausnutzen wollen, meistens gar nicht mitmachen, sondern im Wesentlichen alle Ausländer, die sich in Deutschland aufhalten, für undeutsch halten. Naja, und dann kommt gegenüber diesen rechtsextremistischen, diesen Übersolldeutschen von oben gewissermaßen ein kongenialer Konter. Die Rechtsradikalen halten so in etwa jeden Ausländer in Deutschland für undeutsch. Und sie kriegen als das dickste und schärfste Argument von oben entgegengesemmelt: Ihr schadet dem Ansehen Deutschlands. Ihr seid undeutsch, wenn ihr euch an den gültigen Regeln des Ausländerrechts vorbei an Ausländern zu schaffen macht. Das ist vielleicht eine heiße Debatte. Wer ist der Undeutscheste im Land?
Ihr hört die Sendung Forum Gegenstandpunkt. Das Forum Gegenstandpunkt hier heute auf Radio X. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Brandanschlag in Ludwigshafen. Wir beschäftigen uns heute mit den Reaktionen auf diesen Brandanschlag in der Politik. Und was auffällig ist, es ist gar nicht so gewesen, dass bei Ludwigshafen, bei diesem Großbrand mit seinen vielen Toten, nur deutsche Rechtsradikale ins Gerede gekommen sind, dass nur die Frage aufgeworfen wurde, haben hier Deutsche, weil sie Ausländer hassen, schon wieder ein Haus angesteckt? Nein, es ging sofort um die Frage, wir, die Öffentlichkeit, die Verantwortlichen und auch sehr viele Amateure bei ihrer Meinungsbildung haben sich das gefragt, kommt damit Deutschland vielleicht ins Gerede? Und sofort hat man sich aufgemacht, um die Deutschen zu schützen. Wovor? Die Deutschen müssen geschützt werden vor einem Verdacht. Die Nation muss geschützt werden. Schutz für Menschen? Darum ging es weniger. Es ging darum, dass die Nation ihr Ansehen dafür nicht beschädigt, nicht herangezogen, nicht unter Verdacht gestellt werden darf. Viel höher als ein bloßes Menschenleben ging es darum, dass das Ansehen Deutschlands bitteschön nicht leiden solle. Und tja, wenn es so in den öffentlichen Medien diskutiert wird, dann geht es schon ziemlich zur Sache. Dann geht es so zu, dass aufgepasst wird. Aufgepasst darauf, wie benehmen sich eigentlich die Ausländer jetzt, wo schon wieder ein Großbrand ist, bei dem so viele Ausländer umgekommen sind. Wie benehmen sich besonders diejenigen, die aus der Türkei kommen, wo so viele Türken verbrannt sind. Und es wird aufgepasst. Es wird auf die Ausländer aufgepasst und es wird darauf geachtet, zeigen die eigentlich das, was wir von ihnen erwarten. Es haben sich am Großbrandort jede Menge Türken, Verwandte, Bekannte und andere versammelt und die Leute waren aufgebracht und sie haben vermutet, vielleicht wird nicht schnell genug geholfen. Die Feuerwehr hatte ja nicht schnell genug genügend Leitern zur Hand, um alle zu retten. Und sie haben sogar aus dem erlebten Behandeln durch deutsche Behörden den Verdacht entwickelt, haben denn in diesem Fall Polizei und Feuerwehr schnell genug geholfen. Und einige haben sich sogar dazu hinreißen lassen und haben den Verdacht handfest ausgedrückt. Hier, der Feuerwehrmann habe wohl nicht das Richtige getan. So, und jetzt? Was ist jetzt? Die türkischen Zeitungen, die haben sich hingestellt und haben gesagt, jawohl, das könnte sein. So wie unsere türkischen Mitbürger immer wieder in Deutschland behandelt werden, da könnte es gut sein, dass hier ein ausländerfeindlicher Anschlag war. Und einige Zeitungen haben es sogar zu einer Gewissheit verdichtet und behauptet, jawohl, das könnte doch ein Anschlag sein. Schon wieder ein Solingen, schon wieder so etwas wie damals in Mölln. Interessant, dass sachlich gesehen hier nichts weiter unterwegs ist als die Frage, wie steht jeweils die andere Nation, wie steht jeweils das andere Wir, das andere nationale Kollektiv zu uns Türken? Oder wie steht die Gemeinde der Türken zu uns Deutschen? Werden wir herabgesetzt? Das war mit einmal die Frage bei diesem Brand. Werden wir in unserer Ehre beleidigt? Und wenn man prüft, wenn man sagt, gucke mal, diese Türken und ihre Zeitungen, lauter Nationalismus. Tja, schwer zu erkennen ist das ja nicht. Aber was ist eigentlich der Maßstab? Was ist eigentlich der Maßstab, wenn so gedacht und wenn so geprüft wird, wie reagieren eigentlich diese Türken? Der Maßstab ist, wir sind doch eigentlich die Guten. Mit einmal kommt etwas ganz anderes in die Welt als hier sind Leute umgekommen. Nein, hier geht es mit einmal um die Frage, werden wir als die eigentlich Guten, als diejenigen, die Anerkennung verdienen, als Kollektiv, als nationales Kollektiv, die Deutschen, werden wir anerkannt? Unsere Eigenschaft, die Deutschen. Tja, solche Eigenschaften werden ausgemalt und hochgehalten gegen, den bösen Nationalismus der türkischen Öffentlichkeit. Dabei wäre es doch sehr einfach, sachlich gesehen, zu bemerken, was das für eine Denkart ist von beiden Seiten. Das nationale Denken, das angeleitet wird von einer nationalen Öffentlichkeit und was das für ein garstiges Gegeneinander bedient und hervorbringt. Eine Öffentlichkeit, die, ob nun in Deutschland die Bild-Zeitung oder in der Türkei die Hürriyet oder wie sie alle heißen mögen, die ganze Welt danach sortiert. Wir und die anderen. Die das Urteilen darauf festlegt, dass man alles, was auf der Welt passiert oder im Inland, danach beurteilt, ist es gut für uns, setzt es uns herab, wie stehen wir im Ansehen gegenüber den anderen da? Wenn so geurteilt und gedacht wird, ja, dann erklärt man mit einmal die Tatsache, dass alle zu einem nationalen Kollektiv als Untertanen gehören, dass sie einen deutschen Pass oder so haben, dass das eine Eigenschaft ist, die ja eine moralische Bedeutung hat. Genauso umgekehrt wie die Eigenschaft, ein Türke und einen türkischen Pass zu haben, zu einer moralischen Bedeutung herabgesetzt oder heraufgesetzt wird, nämlich dazu, ja, hier wird Respekt verlangt. Und wenn Nationen und Nationalisten voneinander Respekt und Anerkennung verlangen, dann geht es eben ums Schlechtmachen, ums Wir sind die Guten, die anderen vergleichsweise erweisen sie uns die richtige Ehre, erweisen sie uns das, was uns zukommt, dann geht es eben um Gegensätze. Und auf diesem Befund kann man bei deutschen und bei türkischen Nationalisten natürlich nicht lange warten. Die entdecken immer ganz hellsichtig den Nationalismus bei den anderen. Bei den anderen sind sie immer schlau. Bei den anderen können sie darauf deuten, was für eine dumme und hässliche Denkungsart es ist, Nationalist zu sein, um zu sagen, mit deren Nationalismus, mit deren türkischen Nationalismus, setzen sie uns, ja wen denn uns Deutsche herab. Das ist die Denkungsart, das Urteilen in nationalen Kategorien. Und jetzt, nach dem Brand in Ludwigshafen, was steht da schon wieder auf dem Prüfstand? Da steht die Integrationsbereitschaft derjenigen, die Mitbürger mit ausländischem Migrationshintergrund genannt werden. Das steht jetzt ganz heftig auf dem nationalen Prüfstand des Gastgeberlandes. Da wird gefragt, ja, wenn eine solche Katastrophe mit so viel Toten, wenn das so viel Aufregung unter unseren Türken hier hervorruft, ist das nicht ein Zeichen einer Bildung von Parallelgesellschaft? Ist das nicht ein übles Zeichen von Abschottung? Zeigen sich da nicht schon wieder Integrationsverweigerer? Alles das, was deutsche Politiker heutzutage von Ausländern wollen, nämlich passt euch gefälligst hier und zwar ganz und gar in unsere Maßstäbe des Politiktreibens, in unsere Maßstäbe des Unterwerfens ein. Fügt euch auch emotional, vollkommen und, wie heißt es so schön, loyal, ganz und gar in das ein, was wir hier machen. Dieses Anspruchsetzen an die Immigranten, das wird ihnen, den Ausländern, jetzt einfach als mangelnde persönliche Eigenschaft vorgeworfen. Ihr, was habt ihr? Ihr habt nicht genügend Integrationsbereitschaft. Ihr habt nicht genügend, Deutsches an euch. Und damit ist die Perspektive jetzt gegen sie umgekehrt. Der Ausgangspunkt war, sie sind beim Brand in Ludwigshafen eventuell, so war die Befürchtung, mögliche Opfer von einem mörderischen deutschen Nationalismus geworden. Und jetzt ist die Perspektive auf den Kopf gestellt. Jetzt heißt es, tja, diese Leute weisen an sich lauter Eigenschaften aus, die ganz verdächtig sind. Natürlich, nicht alle reden so. Natürlich, viele sagen, komm, so sind sie doch nicht. Dann wird geurteilt, nicht alle Ausländer sind Nationalisten. Und andererseits, manches kann man ja auch verstehen. Manche Deutsche betragen sich ihnen gegenüber auch nicht fein. Und auch die Behörden sind nicht immer so zu ihnen, wie man es vielleicht erwarten könnte. Nur, wer so redet, wer sagt, naja, allenfalls mildernde Umstände kann ich Ihnen zugestehen. Ich kann schon verstehen, dass man Schikanen nicht immer gleich so wegsteckt. Wie endet eigentlich derjenige, der so redet? Er redet von, wir Deutschen müssen ein gewisses Verständnis gegenüber dem nationalen Denken der Türken oder der Migranten aufbringen. Und schon wieder ist es dieses elende nationale Wir, in dem die Welt aufgeteilt und eingeteilt wird. Da wird das nationale Kollektiv mit Eigenschaften belegt. Wir verkörpern etwas. Wir verkörpern als Deutsche etwas. Wir verkörpern als Deutsche etwas gegenüber dem Ausland. Und was verkörpern wir? Naja, die Konservativen sagen sofort, wir sind eine Wertegemeinschaft. Wir verkörpern, egal was man in Wert hineintut, einfach das Höhere gegenüber dem, was die Ausländer darstellen. Und liberal drückt man es so aus, wir Deutsche, wir sind weltoffen, wir sind tolerant. Und schon wieder hat man einem nationalen Kollektiv, dieser Einheit der einer gleichen Obrigkeit unterworfenen, ein moralisch-sittliches ein Attribut, eine Eigenschaft angehängt. Und vor dieser Eigenschaft, die einem quasi wie von Natur aus angehängt wird, sollen vergleichsweise die anderen Nationen Respekt haben. Und in diesem Respekt steht immer das Vergleichen, das Hierarchie machen, das ins Verhältnis setzen, das Berechtigen zu Ansprüchen und Anforderungen den anderen gegenüber drin. Und die nationalen Schwachheiten, mit denen viele Türken hierzulande dann auf Anfeindungen reagieren, die sie erleben, die dienen dann den Hiesigen als Beweis dafür, wie richtig sie mit ihrem kompromisslosen Anforderungskatalog an die Zuwanderer liegen, wenn sie sagen, hier, euch fehlt jede Menge anständige, richtige Ausrichtung. Und diese Ausrichtung, die heißt Integration. Und diese Integration, so gern sie mit dann kann man sich doch verständigen, vorgetragen wird, löst sich nie auf in die Frage, lasst uns mal gemeinsam überlegen, was vielleicht unsere, jene Interessen behindern, warum es hier so viele Leute gibt, die so oder so leben. Nein, es liegt immer folgender Gedanke zugrunde. Integration heißt, ihr müsst euch voll und ganz diese Nation unterordnen, völlig distanzlos, völlig in ihr aufgehen, sonst seid ihr eine Gefahr für uns, die Deutschen, die deutsche Nation. Tja, das macht man derzeit aus solchen wunderschönen Gelegenheiten, so solchen grässlichen Bränden wie in Ludwigshafen. Heinz, jetzt ist ja der türkische Regierungschef auch noch in der Bundesrepublik gewesen.
Ja, dein letzter Hinweis, der war ja gewesen. Obwohl jeder es für denkbar hält, dass diese neuen Türken von Ludwigshafen Opfer eines rechtsradikalen deutschen Anschlags geworden sind, dreht die Debatte, die sich dran entspinnt, die Perspektive um und legt den Zuwanderern, den Türken, entweder mit türkischem Pass oder auch schon denen mit deutschem Pass, zur Last, dass sie sich der Integration in Deutschland verweigern. Dass Integration ein Katalog von Anforderungen ist, das wird ins Recht gesetzt dadurch, dass den türkischen Leuten hier in der Bundesrepublik Nationalismus vorgeworfen wird. Und dafür haben die Deutschen jetzt noch einen zusätzlichen quasi Bombenbeleg bekommen. Nämlich der türkische Regierungschef, der mischt sich ein. Der ist gerade wegen einem anderen Termin in Deutschland auf Staatsbesuch. Der geht nach Ludwigshafen und tags darauf hat er in Köln einen großen Termin und vor 16.000 Anhängern hält er etwas, was man in der Türkei wahrscheinlich als eine große Rede bezeichnen wird und leistet dabei den hiesigen Türken oder türkischstämmigen Deutschen Orientierungshilfen fürs Zurechtkommen in Deutschland. Ich gebe mal so in aller Kürze das Wichtigste wieder, was der Erdogan da in Köln gesagt hat. Er hat gesagt, die Türken in Deutschland, die sollen in Deutschland bleiben. Sie sollen sogar brav sein und bleiben da in Deutschland. Sich an alle Gesetze halten und so weiter und so zu. Nicht zuletzt Deutsch lernen. Und sie sollen versuchen, es in Deutschland zu etwas zu bringen. Beruflich und dann auch in Hinsicht auf, sie sollen in deutsche Parteien eintreten und so Zeug. Einerseits. Andererseits aber sagt der Erdogan, die Türken in Deutschland oder die türkischstämmigen Deutschen, die sollen auch an eigenen Schulen und Universitäten das Türkische pflegen, also als Sprache, aber auch als, wie man heute sagt, Kultur, die identitätsbildend ist. Und sie sollen ihr Türkentum verteidigen gegen, wie er sich ausgedrückt hat, gegen Assimilation, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und dafür, dass das in Deutschland klar geht, will sich der Türkenchef gerne mit einer Art Wächteramt gegenüber Deutschland beauftragen lassen. Was der Mann will, was für politische Absichten der verfolgt, dazu äußern wir uns gleich noch. Hochinteressant finden wir zunächst einmal die deutschen Reaktionen auf diese Kölner Rede. Da gibt's zwei Varianten davon und beide zeichnen sich dadurch aus, dass sie Deutschland wieder in den Mittelpunkt stellen. Nützt der Erdogan Deutschland oder ist das Gegenteil der Fall? Also es gibt die Reaktion Nummer 1, die ist eher minderheitlich. Dafür steht meinetwegen die Grünen-Vorsitzende Roth oder lustigerweise auch der Integrationsminister Schäuble, der ja von Amts wegen am besten weiß, was für ein schwieriges Gewerbe diese Integration da ist. Die Reaktion heißt, dieser Mann, der Erdogan, hat mit seiner Kölner Rede Deutschland einen Dienst getan. Er hat nämlich seine Landsleute, die auch in Deutschland noch auf ihn hören, zur Integration aufgefordert. Naja. Zur Integration hat er sie aufgefordert, das müssen wir ihm danken. Das heißt ja nicht weniger als der türkische Staatschef oder Regierungschef genauer gesagt, der hat also das Abstandsgebot zwischen den Sitten der Einheimischen und der Zugereisten anerkannt, das in Integration aufgestellt ist. Und hat sich zum Helfer dafür gemacht, was wir den Migranten aufdrücken wollen, und wobei wir dann auswärtige Assistenz gut gebrauchen können. Reaktion 2. Mehrheitlich. Was nimmt dieser Mann sich Deutschland gegenüber heraus? Das ist ja ein dickes Ei, was der da sagt. Dass die Zuwanderer Deutsch lernen, ja, das ist doch wohl das Mindeste. Unterstellt ist dabei von allen Beteiligten an dieser Debatte, dass das Deutschlernen weitaus mehr ist als ein instrumenteller Umgang mit einer Sprache, damit man sich verständigen kann. Dass man mit dem Deutschlernen nämlich zugleich so etwas in sich aufsaugen soll, wie eine loyale Gesinnung zu dem Staat, in dem hauptsächlich Deutsch gesprochen wird. Also da sagen die Kritiker von dem Erdogan, das ist doch keine Leistung, sondern das ist ja wohl das Mindeste. Ja, und dann die andere Hälfte von dem, was er gesagt hat. Wozu sollen die Türken in Deutschland denn auch noch Türkisch lernen? Womöglich von türkisch vereidigten Lehrern, die ihnen der Erdogan nach Deutschland schickt? Ja, offenbar doch, um eine andere Loyalität zu stiften mit dieser Sprache. Eine Loyalität zum Türkentum und zu dem Staat, was dieses Türkentum vertritt. Und da werden wir Deutsche aber sofort total hellhörig. Weil die Loyalität zu Deutschland, die ist doch unteilbar. Das wollen wir doch gerade mit der Integrationsdebatte und mit der Staatsbürgerschaftsdebatte und mit dem Doppelpass und seinen eventuellen Reformen den Zuwanderern beibringen. Die Loyalität zu Deutschland, die ist unteilbar. Und das ist doch der Verdacht, den wir den Migranten immer schon entgegenbringen müssen, dass die sich gar nicht unbedingt und völlig distanzlos für den deutschen Laden einsetzen und für den parteiisch sind. Und jetzt stiftet ein fremder Regierungschef unsere Fremden quasi ganz offiziell zur Bildung einer Parallelgesellschaft in Deutschland an. Und die will er auch noch mit den Mitteln seiner Staatsmacht sponsern, über die er verfügt. Tja, da kommt mitten im sozialfriedlichen und im außenpolitisch friedlichen Deutschland der Verdacht auf, der Erdogan, der will doch wohl die hiesigen Türken zu einer Art fünften Kolonne für die Türkei heranzüchten. Die FAZ hat diesen Verdacht explizit geäußert. Naja, und was den Spruch von der Assimilation angeht, den der Erdogan getan hat. An dem, also Assimilation soll ja offensichtlich mehr und Schlimmeres besagen als Integration, nämlich Angleichung und dass man seine hergebrachten Sitten und Gebräuche im Gastland wegtun soll. An diesem Spruch von der, also dass das dem Erdogan bei der deutschen Integrationspolitik Assimilation als die negative Steigerung von Integration eingefallen ist, daran merkt ein guter Deutscher selbstverständlich nicht, dass der Türkenchef da meinetwegen interessiert, aber immerhin an der Härte der Anspruchshaltung womöglich was getroffen hat, die wir mit Integration an die Zuwanderer anlegen. Viel lieber richtet der gute Deutsche seine nationalistisch geschulte Denkschärfe auf seinen Widerpart vom anderen Nationalismus und sagt, na der Türke, der hat ja wohl gerade nötig, über Assimilation zu reden, der mit seinen Kurden. Naja, faktisch ist das ja wahr. Bloß, mir fällt doch sofort ein, die Deutschen, die das sagen, die würden doch auch jeder kurdischen Gemeinde, die in Deutschland ein Minarett bauen will, was über 10 Meter hoch ist, sofort zurückweisen. Aber zur Zurückweisung von Ansprüchen des türkischen Nationalismus an den Deutschen, da eignen sich Kurden allemal prima. Das Muster dieses Denkens hat der Andreas ja vorhin schon gegeißelt. Am anderen Nationalismus wird der eigene hellsichtig, erkennt dort die Schwachheiten und Gemeinheiten des anderen Nationalismus, aber bloß, um den eigenen damit ins Recht zu setzen. Also, der deutsche Nationalist, der merkt am Auftritt von dem Erdogan also sofort, dass dieser türkische Politiker, türkische Auswanderer nach Deutschland, immerhin eine Masse von, was weiß ich, irgendwas zwischen 1,75 und 3 Millionen Leuten, instrumentalisieren will. Als Handwerkszeug in den politischen Geschäften, die die Staaten Türkei und Deutschland miteinander laufen haben. Und dies missbilligt der deutsche Nationalist als eine ganz ungehörige Einmischung eines auswärtigen Nationalismus. Was ihm, dem deutschen Nationalisten, dabei nicht einfällt, aber mir ist es eingefallen, weil ich eine gesunde Distanz zu Deutschland pflege und eine wohlbegründete, mir ist eingefallen, die Bundesrepublik Deutschland. Die war doch sogar ein paar Jahrzehnte lang geradezu ein Musterexemplar für diese Instrumentalisierung von ausgewanderten Leuten als eigentlich deutsche Volksteile. Die kannte doch Russlanddeutsche, Schlesier in Polen, Sudetendeutsche, die eigentlich in die Tschechoslowakei gehören, Siebenbürger Sachsen, Banater Schwaben, die vor Anno Tobak vor 800 Jahren mal in das Gebiet der Volksrepublik Rumänien ausgewandert waren. Und die sind aber ganz brutal seinerzeit instrumentalisiert worden, und zwar zu Zwecken, den Kalten Krieg gegen die kommunistischen Staaten im Osten zu führen und dazu ein zusätzliches Instrument deutscher Außenpolitik darzustellen, nämlich zur Zersetzung damaliger Feindstaaten im Ostblock.
Ja, ihr hört die Sendung Forum Gegenstandpunkt, und wir beschäftigen uns heute mit Nationalismus, nationalistischem Denken, auch wohlmeinendem nationalistischen Denken anlässlich des Großbrandes in Ludwigshafen und des Besuchs des Ministerpräsidenten der Türkei Erdogan in der Bundesrepublik Deutschland. Wir wollen warnen, wir wollen im Grunde genommen deutlich machen, nationales Denken, patriotisches Denken, Denken in der Kategorie wir, schadet erstens dem vernünftigen Urteilen und bringt nichts als Gemeinheiten und Verwendungsmöglichkeiten für Politiker hervor, für Zwecke, die einem gar nicht gut tun. Darum heute unsere Sendung, darum heute unsere Argumente. Und ich möchte noch ein paar Argumente anmerken zu, naja, dieser Rede, die der Erdogan da gehalten hat in Köln, in dieser großen Arena, und die in Deutschland so viel Wirbel gemacht hat. Unerträglich. Ausländischer Politiker ist für Nationalismus. Einerseits eine ziemlich absurde Vorwerferei von Berufsnationalisten, deutsche Berufsnationalisten, Politiker, Journalisten, die keinen Gedanken fassen können, ohne wir Deutsche zu sagen, werfen einem Berufsnationalisten aus der Türkei eben dieses vor und seiner Presse. Gehen wir noch einmal auf den Punkt ein. Erdogan spricht die hier lebenden Ausgewanderten oder manchmal sogar schon mit einem deutschen Pass ausgestatteten Immigranten an und sagt, ihr seid Türken, seid stolz darauf. Ihr seid unsere Botschafter hier in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa. Jetzt ist es etwas anderes als zu Zeiten des Kalten Krieges, als die Bundesrepublik Deutschland, Westdeutschland damals gesagt hat, wir haben Deutsche im Ostblock. Darum ist dort drüben ein Unrechtsregime, weil die schlecht behandeln. Der türkische Ministerpräsident, wenn er die nach Deutschland Ausgewanderten anspricht als Türken, möchte ja gar nicht, dass sie ihm so dienen, dass sie jetzt zurückgehen in die Türkei. Er möchte gar nicht, dass die Türken sich aufmachen, die Bundesrepublik Deutschland oder die anderen europäischen Staaten, in denen sie leben und arbeiten, verlassen. Nein. Dieser Staat, die Türkei, hat auch ein sehr seltsames und sehr offensichtliches Verhältnis zu seinen Mitbürgern, zu seinen Bürgern, über die er verfügt. So wie in Deutschland in den 60er Jahren gesagt wurde, wir brauchen Menschenmaterial, aus dem Unternehmer einen Gewinn herausholen können, haben die türkischen Politiker damals gesagt, wir haben Menschenmaterial, das können wir nicht gut verwenden, das lassen wir in andere Länder ziehen, so bringen sie uns wenigstens Devisen und schaffen Geld zurück. Dieses Menschen danach zu beurteilen, ob sie gerade für Kapitalvermehrung nützlich sind, und dahin müssen sie wandern, das war dem türkischen Staat recht. Und auch heute möchte Erdogan die nach Deutschland Ausgewanderten nicht zurückhaben. Nein, er entdeckt in denen, die seit 45 Jahren ausgewandert sind in die Bundesrepublik, ein zusätzliches Handwerkszeug, und zwar ein Handwerkszeug zur Beeinflussung der deutschen Türkei-Politik. Die Ziele, die er dabei verfolgt, daraus macht der türkische Ministerpräsident kein Geheimnis. Die Forderung nach nicht diskriminierender Behandlung seiner Ex- oder immer noch Landsleute, seiner Untertanen, die Forderung nach türkischen Bildungsstätten und nach Pflege von Sprache und Kultur zielt gar nicht darauf, dass sie rückwanderungsfähig sein sollen, dass sie zurück sollen in die Türkei, sondern es zielt auf etwas ganz anderes. Er drückt es so aus, er will eine Gleichstellung dieser türkischstämmigen Migranten mit anderen, und zwar mit anderen EU-Communities, der französischen zum Beispiel. Diese Forderung, man könnte doch genauso ein türkisches Gymnasium mit einem Abschluss in Berlin haben wie ein französisches Gymnasium. Es gibt da ein sehr prominentes in Berlin, wo man eben solche Abschlüsse machen kann. Diese dienen dazu, dass sich im Zuge der Herstellung der EU-weiten Vermischung von Menschen und Kapitalflüssen und ihre Unterordnung darunter in der Zwischenzeit in der EU schon lange solche gewissen Angleichungen stattgefunden haben. Und die Türken, der türkische Ministerpräsident, der hat eines im Sinn. Er möchte, dass die Bündnispolitik der Türkei befördert wird. Er möchte, dass der nationale Fortschritt der Türkei mit einem Beitritt zum EU-Bündnis ausgeht. Er möchte, dass die Türkei in die EU aufgenommen wird. Warum? Die EU macht sich zu einem der großen Global Player. Und zwar, weil die EU bombenfest davon ausgeht, dass man eine Großmacht sein muss im Weltkapitalismus, dass wenn man eine Großmacht ist, man anderen mit politisch-militärischer Oberaufsicht kommen kann, dass man ihnen Bedingungen aufzwingen kann, dass man so die Nützlichkeit fremder Staaten in der Konkurrenz des Weltkapitalismus sicherstellen kann. Und genau da hinein möchte auch die Türkei. Sie möchte nicht einer der Staaten sein, auf den Druck ausgeübt wird, sondern sie möchte genau wie die anderen EU-Staaten ein Staat sein, der Druck ausüben kann, der andere dazu zwingen kann, Bedingungen für Kapitalansiedlung, Export, Import so zu setzen, dass es der eigenen Nation nützt. Er möchte Teil einer EU sein, die als auch militärische Großmacht anderen aufzwingen kann, was als nationaler Wille dort zu passieren hat. Vergleiche Kosovo zu heute. Für die Teilnahme daran denkt Erdogan, habe sie dem Bündnis auch etwas zu bieten. Die Ausweitung der Macht des Bündnisses im Nahen, Mittleren und bis hinein in den fernen Osten. Und das soll im Fortschrittsplan für den Aufstieg der Türkei verbürgen, dass diese Nation in Zukunft sich viel mehr Reichtum, Macht und imperialistisches Gewicht zumessen kann. Es gab Zeiten, da hat die rot-grüne Bundesregierung vom deutschen Standpunkt aus diese Berechnungen der Türkei für sich ausnutzen wollen. Damals Schröder und Fischer haben so gesprochen, die Türkei ist für Europa, ist für Deutschland, für ein Europa, das auch von Deutschland geprägt ist, von strategischem Nutzen. Dieser Instrumentalismus, wir wollen die Türkei ausnutzen und das geht am besten, wenn wir sie in die EU reinbekommen. Der hat in der Zwischenzeit eine gewisse Wendung genommen. Dieser Instrumentalismus gegenüber einem fremden großen Staat ist bei zwei europäischen Chefpolitikern, bei Frau Merkel und Herrn Sarkozy aus Frankreich, jetzt auf Widerstände gestoßen. Diese Herrschaften meinen, dass die Instrumentalisierung der Türkei für Europa im Nahen und Mittleren und Fernen Osten, ja, dass diese Instrumentalisierung einerseits schwierig sein könnte bei einem so großen Staat wie die Türkei und andererseits stellen Sie sich so dazu, diese Instrumentalisierung der Türkei, die müsste doch eigentlich auch so vonstatten gehen, dass man der Türkei eben nur eine bevorrechtigte Partnerschaft zur EU anbietet, dass man ihr keine Mitbestimmung in großen imperialistischen Fragen anbietet, sondern ihr vorgibt, was sie zu tun hat. Im Grunde genommen, das, was Erdogan als Befürchtung hat, ist die Überlegung der Großmächte innerhalb der EU, könnte man die Türkei nicht billiger instrumentalisieren. Dagegen macht Erdogan Druck für sein Anliegen der Folgemitgliedschaft in der EU. Vor seinen Anhängern in Köln sagt er, die Türkei ist elementar angewiesen auf den Beitritt zur EU und wir lassen uns mit einer privilegierten Partnerschaft nicht abspeisen. Ansonsten war es ja gerade in Deutschland, war Erdogan gerade in Deutschland auf der Münchner Sicherheitskonferenz, um dafür Werbung zu machen. Und flankierend zu diesem Haupttagesordnungspunkt seines Besuchs hat er dann in Köln die Ludwigshafen-Opfer bedacht und daraus gefolgert, dass die Türken in Deutschland sich integrieren, aber betont selbstbewusst türkisch sein und bleiben müssen und die Türkei damit für mitzuständig erklärt. Der Sinn dieser Botschaft ist durchaus angekommen. Erdogan will Druck machen, und zwar Druck für ein engeres Bündnis, für eine engere Freundschaft. Er will Druck machen, damit Deutschland akzeptiert, dass die Türkei Teil einer neuen Großmacht EU wird. Er will die Bedingungen von Freundschaft ein Stück weit diktieren. Und was kommt heraus? Sofort kommt heraus, unerhört. CSU, Huber schreit sofort, Erdogan ist nationalistisch. Erdogan ist als Nationalist aufgetreten und das können wir nicht hinnehmen. Wir als deutsche Nationalisten können seinen Nationalismus nicht hinnehmen und darum hat sich Erdogan für Europa disqualifiziert. Tja, so wird durch nationalistisches Denken auf der einen Seite der Nationalismus der anderen ins Unrecht gesetzt, damit umgekehrt der eigene Nationalismus ins Recht gesetzt wird. Das haben also die Opfer einer Brandkatastrophe davon, wenn die Politik sich ihrer annimmt. Sie dienen allen Beteiligten als Zeugen für die von denen verfolgten imperialistischen Ziele. Das ist traurig. Dagegen wollten wir heute einige Argumente angebracht haben. Wer Material zu dieser Sendung sucht, könnte sie unter www.gegenstand.com finden. Diese Sendung und auch weiteres Material findet man im Internet unter www.farberot.de.